Ja, vielen Dank für die Einladung hierher, für die Fragen, für Ihr großes Interesse. Ich möchte das eben vorab sagen. Ich bin berührt davon, dass noch so viele Leute kommen zu diesem Thema. Syrien, das eben seit 8 Jahren nicht nur die Syrer, die natürlich ganz besonders belastet, aber auch für uns eigentlich hier in Deutschland. Man wird ja müde davon, diese schlechten Nachrichten aus Syrien zu hören. Und deswegen freue ich mich, dass so viele heute Abend gekommen sind. Das zeigt ja auch, dass Sie immer noch Interesse haben. Ich habe hier ein Bild, ein Kollege hat noch versucht, die unterschiedlichen Interessen, die es in Syrien gibt, darzustellen, das zu erklären. Und das Ergebnis ist also der berühmte gordische Knoten mitten in Syrien. Man sieht das Land eigentlich selber kaum noch und die vielen verschiedenen Akteure haben natürlich längst, und zwar schon sehr früh 2011, die eigentlichen Interessen der Syrer selber überdeckt. Sie haben diesen inneren Konflikt eigentlich ausgenutzt, um andere regionale Konflikte und dann internationale Konflikte auszutragen. Und die Frage, was ist jetzt an Syrien eigentlich so interessant? Also viele Leute sagen ja, es ist das Öl, es ist das Gas, es ist natürlich, die Ressourcen spielen eine Rolle, zweifelsohne, also viele Konflikte, die wir heute in der Welt haben, drehen sich um die Ressourcen. Die werden knapper, es wird immer mehr gebraucht und ganz aktuell auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat ja der US-Vizepräsident ganz offen Deutschland sozusagen gedroht, wenn sie Gas und also aus Russland einkaufen, dann wird das eben halt die transatlantischen Beziehungen verschlechtern. Also es wird jetzt ganz offen darüber geredet, dass man eigentlich Öl und Gas braucht und die großen Industrienationen brauchen das. Deutschland ist die viertgrößte Industriemacht weltweit und hat natürlich einen großen Bedarf. Aber wenn man auf die Karte von Syrien guckt, die haben gar nicht so viel Öl und Gas. Also das ist sehr bescheiden, was sie haben. Das reichte eigentlich vor dem Krieg für ihre eigenen Bedürfnisse. Sie haben wenig Öl nach Europa exportiert, in 3 europäische Länder und haben einen Teil dieses Öls raffiniert zurückgeholt, also weil sie nicht genügend Erdölraffinerien haben. Sie haben eine uralte Erdölraffinerie bei Homs. Das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Dreckschleuder. Und die Leute, die in Homs leben, leiden da auch drunter, weil diese Raffinerie auch noch im Westen der Stadt gebaut worden ist. Und da es meistens Westwind gibt, werden also diese schlechten Abgase über die Stadt getragen. Auf dieser Karte sehen wir, dass diese roten Hütchen, das ist Gas, das sind Gasfelder. Die grünen Hütchen, das ist Öl. Und diese zentralen oder die wichtigen Vorkommen befinden sich alle im Norden und Osten des Landes. Aber wie gesagt, es ist eigentlich wesentlich nur für den eigenen Bedarf gewesen und zu dem Zeitpunkt, als der Krieg begann, war es allerdings schon klar, dass im östlichen Mittelmeer, hier vor der Küste der Levante, es gigantische Naturgasvorkommen gibt unter dem Mittelmeer. Also vor der Küste von Syrien, vor der Küste des Libanon, Israels und des Gazastreifens, des palästinensischen Gazastreifens. Also dieser Konflikt hat noch gar nicht begonnen, sage ich mal. Das wird wahrscheinlich in Zukunft die Menschen da nochmal heimsuchen. Was aber interessant an Syrien ist, ist die Lage. Sie sind praktisch wie so eine Brücke zwischen Europa und zwischen Asien. Und diese Linie, die man hier sieht, zeigt, es ist eine Pipeline, die geht in den Irak. Und der Irak hat natürlich enorm große Ölvorkommen. Die meisten werden über Basra, also Südirak, durch den Golf abtransportiert, also per Schiff. Aber es gibt eben halt auch große Ölvorkommen bei Kirkuk, also zwischen Mosul und Kirkuk. Und es gibt eine Pipeline, ich zeige das gleich auf einer anderen Karte noch, die sozusagen von Irak her hier durch Syrien hindurch geht. Und das ist eigentlich von Interesse sowohl für die Regionalstaaten, die das Öl verkaufen wollen oder das Gas, als auch für die Empfänger, und das ist Europa. Europa ist der Hauptabnehmer von Öl und Gas aus dieser Region. Und wir sehen, dass es zwei große Projekte gab und gibt, die sind nicht ad acta gelegt, weil sie beide noch nicht umgesetzt sind. Aber die treffen sich hier sozusagen, also beide gehen durch Syrien. Diese blaue Linie ist die sogenannte Katar-Türkei-Pipeline. Also es gibt hier eine ganz große Pipeline, diese blaue, die hier unten von Bahrain ursprünglich Ende der 40er Jahre schon gebaut wurde, durch Saudi-Arabien bis Jordanien. Die sollte ursprünglich zum Mittelmeer gehen und das damals neu entdeckte Öl, also aus Saudi-Arabien und vom Golf, ans Mittelmeer und nach Europa transportieren. Und Katar, der reichste Staat der Welt, hat große Gasvorkommen, wollte diese Gasvorkommen, dieses Gas billiger durch diese Pipeline, durch Syrien hindurch, durch die Türkei nach Europa exportieren. Also diese Pipeline spielt eine wichtige Rolle. Die andere Pipeline, die rote, ist auch für Gas im Wesentlichen, also meistens läuft ja Gas, Rohöl und raffiniertes Öl nebeneinander, wenn mal so eine Pipeline-Trasse ist. Die geht aber vom Iran aus. Der Iran hat auch große Gas- und Ölvorkommen, steht ja seit Jahrzehnten, kann man sagen, unter Sanktionen und kann das nach Europa gar nicht verkaufen. Nichtsdestotrotz haben sie ja darauf hingearbeitet, dass die Sanktionen aufgehoben werden und dass sie diese Pipeline vom Iran her durch den Irak und durch Syrien ins Mittelmeer, also zum Mittelmeer hin und dann durch das Mittelmeer ihre Ressourcen nach Europa transportieren. Diese beiden großen Projekte, wenn man vereinfacht kann man sagen, Katar-Türkei-Pipeline, Iran-Irak-Syrien-Pipeline, diese beiden Pipelines werden beide oder sollen beide durch Syrien laufen. Syrien hat ursprünglich gesagt, okay, ihr seid willkommen, weil wir können davon profitieren, also die eine Pipeline, die andere Pipeline, wir bekommen Transfergebühren, damit sind wir ganz zufrieden und Europa braucht sowieso so viel Rohstoffe, warum nicht? Aber es stehen dahinter natürlich auch politische Interessen. Der Iran und der Irak und Syrien sind also bei den Golfstaaten, Saudi-Arabien und den Emiraten, sie sind sozusagen regionale Kontrahenten, Konkurrenten und beide haben versucht, eben auf Syrien einzuwirken, aber die syrisch-iranischen Beziehungen haben eine größere Konsistenz als die Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei und den Golfstaaten. Und insofern entschied sich Bashar al-Assad dann dafür, dass, wenn überhaupt eine Pipeline, die aus dem Iran gebaut werden soll. Das ist sicherlich ein Hintergrund, aber wie gesagt, Syrien ist nur das Transferland. Aber weil es eben halt eine solche strategisch wichtige Lage hat, man sieht das auf dieser Karte nochmal sehr viel besser, ist es eben halt so begehrt und so umkämpft. Und das Interessante an diesen beiden Pipelines ist, sie speisen sich aus dem gleichen Gasfeld. Das finde ich, also das muss man sich mal überlegen. Der Iran holt sich sein Gas aus diesem Pars-Gasfeld, das liegt mitten im arabischen Golf, im persischen Golf, sagt man ja. Ne? Und auch Katar hat also Zugang zu genau dem gleichen Gasfeld. Es liegt unter dem Golf im Wasser und Iran und Katar haben sich geeinigt, dass beide Seiten, was ja eigentlich sehr vernünftig ist, ja, dieses Gasfeld ausbeuten können. Also die Ausbeutung an sich ist nicht das Problem, aber dann der Transport und zwar nicht von, also natürlich auch von Katar in der Verbindung mit den anderen Golfstaaten, steht dann auf einmal in einer Konkurrenz zum Iran, der, mit dem sie sich aber ganz gut verstehen, wo sie ja das gleiche Gasfeld ausbeuten.
Ich würde gerne, Karin, Also ich habe verstanden, dass die Bodenschätze, die Rohstoffe weniger wichtig sind als die Lage, als Syrien, als Transferland. Das hast du uns sehr deutlich gemacht. Und du hast auch schon die Regierung Assad angesprochen. Und da würde ich gerne meine nächste Frage drum gruppieren. Assad ist ja nun erstens ein Mensch, der in der Bewegung der Blockfreien eine gewisse Rolle gespielt hat. Der lässt nicht alles mit sich machen. Ich fasse das ein bisschen einfach zusammen. Zweitens wissen wir, dass diese Regierung die Menschenrechte verletzt. Da gibt es für mich keinen Zweifel. Auf der dritten Seite sagt Jürgen Todenhöfer, den ich auch sehr schätze, weil er, wie du, oft in der Region war, ich zitiere ihn hoffentlich richtig, Assad ist der einzige Diktator im Nahen und Mittleren Osten, mit dem man hätte verhandeln können. Warum haben wir nicht mit denen verhandelt? Was ist das Besondere an dieser Regierung? Warum schüren wir diesen Krieg und warum wir es gibt ja verschiedenste Organisationen, die sich einmischen in diesen Konflikt, ich glaube, mit dem Hauptziel, die Regierung zu stürzen und das Land zu destabilisieren.
Ja, da müssten wir dann jetzt hier vielleicht am besten Herrn Heiko Maas sitzen haben, ne? Dass er uns das mal aus Sicht der Bundesregierung erläutert. Oder damals war ja noch Frank-Walter Steinmeier der Außenminister. Eigentlich muss ich sagen, dass die Bundesregierung gegen die eigenen Interessen in Syrien agiert. Das muss man ganz klar sagen. Syrien hält sehr viel von Deutschland. Und zwar haben sie sowohl die DDR kennengelernt, sehr gut kennengelernt, die DDR war da vertreten, als auch Westdeutschland, die Bundesrepublik damals noch vor der Wiedervereinigung. Und es gibt sehr viele deutsch-syrische Ehen, Erinnerungen. Es gibt Leute, die in der Regierung waren als Minister, die in der DDR studiert haben, oder es gibt auch sehr viele Mediziner, die in Westdeutschland studiert haben und dann hier geheiratet haben. Also ich kenne eine Reihe von solchen persönlichen Geschichten. Und Deutschland ist außerordentlich beliebt bei den Syrern, was wir jetzt zuletzt gesehen haben durch die vielen syrischen Flüchtlinge, die eben halt wirklich zielstrebig auf Deutschland zumarschiert sind, als es dann für sie möglich war. Aber vorher wollten sie eigentlich schon immer gerne mal nach Deutschland. Bloß Deutschland hat kein Visum gegeben. Also das war ein Riesenproblem für die Syrer immer schon gewesen, nach Deutschland zu kommen. Und nur in dieser Zeit, nach dem Tod von Hafez al-Assad und wo Bashar al-Assad dann Präsident wurde, er war ja sehr, sehr jung, 34 Jahre alt. In dieser Zeit, wo es also so eine, gab es wurde auch ein EU-Assoziierungsabkommen diskutiert mit Syrien, da gab es bilaterale Verbindungen. Es gibt bis heute eine deutsch-syrische Universität bei Homs, die war die Universität, wo deutsche Professoren unterrichtet haben und bis heute übrigens Prüfungen abnehmen, aber sie dürfen nicht nach Syrien dafür fahren, sondern sie müssen das im Libanon tun. Es gab also in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit bis zu diesem März 2011. Und da war es wie ausgewechselt. Die deutsche Politik hat keine eigenständige deutsche Politik gemacht, würde ich mal sagen, sondern sie haben alles abgesprochen mit Frankreich, Großbritannien und den USA. Und es gab, und das wissen wir nicht aus deutschen Quellen, sondern das wissen wir aus französischen Quellen, es gibt ein sehr gutes Buch, die Straßen von Damaskus, von zwei französischen Kollegen, Georges Malbruno und Christian Chenot, die haben das recherchiert und haben Quellen im französischen Außenministerium, wo sie beschreiben, wie es eine ganz heftige Diskussion gegeben hat über das Verhalten Frankreichs gegenüber Syrien, nachdem es diese ersten Demonstrationen gegeben hat. Und der französische Botschafter in Damaskus hat damals bei dieser Besprechung im französischen Außenministerium gesagt, der Präsident ist sehr beliebt, er ist sehr stark, er wird das durch einen Dialog in den Griff kriegen mit der Bevölkerung. Es gibt eine Opposition, die will den Dialog, die will keine Konfrontation. Wir sollten also in Syrien auf jeden Fall bleiben, um das weiter zu beobachten und um auch unsere Beziehungen nutzen zu können. Also er hat sich in dieser Weise ausgesprochen und ihm wurde sozusagen über den Mund gefahren vom Präsidentenberater, damals war der französische Präsident Sarkozy, der hat gesagt, also Sie haben keine Ahnung, wir müssen über den Tellerrand hinausgucken, Assad muss gehen und er wird gehen. Und das ist die zukünftige Linie unserer Außenpolitik. Und da ja Deutschland, Großbritannien und Frankreich sozusagen als das Führungstrio in Europa gelten und ihre Politik mit den USA abstimmen, gehe ich davon aus, und das Verhalten der Bundesregierung spricht dafür, dass es eine ähnliche Entscheidung in Berlin gegeben hat und auch in London. Dass man gesagt hat, wir nutzen diese Situation jetzt im Mittleren Osten mit dem arabischen Frühling, Wechsel der Präsidenten in Tunesien, Wechsel des Präsidenten in Ägypten. Und ich erinnere mich, ein Kollege hat damals in Kairo, ich war ja auch in Kairo, als der Präsident Mubarak dann zurückgetreten ist, der stand dann kurz danach vor der Kamera und sagte, er ist wirklich zurückgetreten, jetzt warten, gucken wir alle gespannt nach Damaskus, was wird da als nächstes passieren. Zu dem Zeitpunkt gab es in Damaskus überhaupt noch gar keine Demonstrationen, aber man hat sozusagen, die Medien haben schon darauf hingeguckt und das sollte genutzt werden, also auch Bashar al-Assad, zu entweder zum Einlenken zu bringen oder eben halt zum Abdanken oder dass er eben halt zurücktreten muss. Die Interessen sehe ich jetzt nach 8 Jahren etwas deutlicher. Damals ist es für mich ein Rätsel gewesen, warum die sich so verhalten haben. Aber es geht natürlich um strategische Interessen, die ich eben auch beschrieben habe. Die ganze Weltkonstellation verändert sich. Also die USA nimmt eine andere Rolle ein. Es gibt neue Machtblöcke und darin sollte Europa eine bestimmte Rolle spielen. Und diese Region des Mittleren Ostens, so war es also auch mit den US-Amerikanern diskutiert, sollte sozusagen unter die Kontrolle Europas kommen. Aber natürlich haben die europäischen Staaten auch unterschiedliche Interessen. Ja. Und ihre Partner in der Region waren Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei und Israel. Ja. Und mit ihnen haben sie sozusagen, das hat der katarische Außenminister, hat das auch in einem Interview, ich glaube, das ist schon 2 Jahre her, hat er das im Interview auch beschrieben, dass es eben halt diese Vereinbarung gab, man unterstützt und bewaffnet die Opposition in Syrien, um eben halt dort die Regierung zu stürzen. Ich kann mich erinnern, ein hochrangiger EU-Beamter hat also im Gespräch auch mal gesagt, das war unser größter Fehler, dass wir auf den damaligen katarischen Außenminister gehört haben, der gesagt hat, Assad ist in 3 Monaten weg. Und dann haben sie daraufhin eben halt auch sehr schnell ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen, wodurch kein Kontakt mehr offiziell möglich war. Die Kontakte sind beibehalten worden durch die Geheimdienste. Der deutsche Bundesnachrichtendienstchef ist 3-mal in Damaskus gewesen und hat sich mit dem Chef des syrischen Geheimdienstes getroffen. Also die Geheimdienste haben auch durch Krieg hindurch immer noch irgendeinen Kontakt. Aber ich denke, es ist eben halt, es widerspricht den tatsächlichen, also wirklich auch friedlich orientierten, dem friedlichen Zusammenleben orientierten an der deutschen Außenpolitik. Aber es ist eingebettet in eine Bündnispolitik, die eben halt in Absprache mit Frankreich, Großbritannien und den USA vor allem erfolgt ist.
Danke, das habe ich auch verstanden. Jetzt möchte ich auf mein Gebiet kommen, auf das Gebiet der Konfliktforschung und will die Rolle unserer Medien ein bisschen betonen. Man muss sich das in den Kopf hineinholen. Wir haben US-amerikanische Truppen und US-amerikanische Angriffe auf Syrien. Wir haben französische Angriffe in Syrien, wir haben britische Angriffe in Syrien und unsere Medien berichten darüber, als ob das vollkommen normal wäre. Es gibt aber ein Völkerrecht. Das Völkerrecht sagt ganz eindeutig, dass russische Truppen, die eingeladen worden sind, von der syrischen Regierung in Syrien zu agieren, es gibt anderthalb, zwei Stützpunkte in Syrien, das ist völkerrechtlich eine völlig andere Situation, wenn russische Truppen auf dem Gebiet sind, dass ich das nicht befürworte, was im Krieg passiert, das ist eine ganz andere Frage. Mir geht es im Augenblick um die völkerrechtliche Beurteilung. Und meine Frage an dich ist, warum ist das in den bundesdeutschen Medien so? Warum schreibt man völlig normal, dass die Türkei jetzt eine Invasion vorbereitet? Warum wird nur in den beiden Medien oder in den vier Medien, die ich eben genannt habe, davon geschrieben, dass da Völkerrecht verletzt wird, dass durch die US-amerikanisch-britisch-französischen Angriffe im Juni letzten Jahres, wo sich im Nachhinein erwiesen hat, es hat keine Giftgasangriffe gegeben. Der britische Geheimdienstchef hat, nachdem er in den Ruhestand übrigens gegangen ist, gesagt, es hat noch keinen Giftgasangriff der syrischen Regierung gegeben. Warum wird das in unseren Medien so behandelt? Und vielleicht daran gleich angeschlossen, meine dritte Frage, gibt es am Beispiel von Syrien ein Feindbild, ein eindeutiges Feindbild Russland und ein eindeutiges Freundbild USA? Oder ist das zu plump gestrickt, was ich da sage?
Ja, ich fange mal mit dem zweiten an. Also ich denke, dass mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump dieses Freundbild USA ein bisschen ins Wanken geraten ist. Also er verhält sich eigentlich nicht so wie zuverlässig wie alle anderen US-Präsidenten vor ihm. Und das irritiert hier bei der Politik. Aber was man ganz klar sagen kann, und das ist sicherlich Ihnen auch als Zeitungsleserin und Sie hören Radio und gucken Fernsehen, das ist ja völlig klar, dass Russland in den letzten Jahren zunehmend zum Feindbild geworden ist. Und das hat auch damit zu tun, dass die russische Politik in Syrien ja sehr spät, aber sehr effektiv interveniert hat. Also Russland hat langjährige Beziehungen zu Syrien und sie haben Syrien von Anfang an beraten in diesem Konflikt. Ja. Aber militärisch sind sie erst ein Jahr später, haben sie eingegriffen, als dieses US-geführte Anti-IS-Bündnis. Also die haben 2014 angefangen und die russische Armee ist 2015 im September, ziemlich genau ein Jahr später, erst militärisch interveniert. Zwar auf Bitten des syrischen Präsidenten. Und das entspricht dem Völkerrecht. Und das hat also Russland eigentlich auch immer von Anfang an, sie haben immer versucht, durch Dialog, durch Gespräch, durch Initiativen bei der UNO, das Völkerrecht und den Sicherheitsrat zu bewegen, diesen Konflikt zu beenden und nicht zu eskalieren. Und das berichten aber unsere Medien als Blockadehaltung. Also wenn man jetzt die Details nicht kennt, ist es natürlich, also denkt man, naja, die Russen, schon wieder haben sie irgendwie eine Abstimmung blockiert und schon wieder haben sie blockiert und wieder haben sie Nein gestimmt mit dem Veto und so. Aber wenn man die einzelnen Anträge sieht und wenn man die Situation kennt und wenn man das eben halt vergleicht, dann, und die Russen erläutern immer sehr genau, wenn sie ein Veto einreichen, und bevor sie das Veto einreichen, führen sie Gespräche in New York mit den anderen Staaten im Sicherheitsrat, um vielleicht einen Antrag anders zu formulieren, damit alle zustimmen können. Aber die Art und Weise, wie unsere Medien das darstellen, folgt im Wesentlichen auch der politischen Darstellung. Und Das ist, also als Journalistin, ich muss sagen, ich habe eine ordentliche Lektion gelernt in den letzten Jahren, also politisch als auch als Journalistin, dass natürlich, wenn so eine Kriegssituation ist und das Land, aus dem man kommt und für das man arbeitet oder in dessen Medien man arbeitet, ist Kriegsakteur, dann werden die Medien auch zu Kriegsakteuren. Es ist so. Es war im Ersten Weltkrieg so, es war im Zweiten Weltkrieg so, es war im Mittelalter so. Also ich meine, jeder Krieg hat seine Medien, die eben auf die eine oder andere Weise dafür sorgen, dass dieser Krieg in der Bevölkerung eine gewisse Akzeptanz bekommt. Ja. Und da sind leider unsere Medien nicht von frei. Hinzu kommt, dass eben dieses Feindbild Russland, also wenn wir uns angucken, das Europaparlament hat eine Resolution verabschiedet vor 2 Jahren, wo gesagt wird, die europäische Öffentlichkeit wird angegriffen von Medien aus dem Süden und aus dem Osten. Die Medien, die aus dem Süden Europa angreifen, das ist dieses Informationsnetzwerk vom Islamischen Staat. Die haben ja ein eigenes Fernsehen gehabt, die haben eine eigene Zeitung, ein Magazin im Internet, also sogar in Englisch und in Französisch, also das können alle Leute, die es sehen wollen, können sich das angucken. Und das wurde vom Europaparlament als Gefahr für die europäische Öffentlichkeit dargestellt. Und die Gefahr aus dem Osten, dreimal dürfen Sie raten, sind die russischen Medien. Und ich zum Beispiel arbeite für russische Medien, unter anderem auch aus dem Grund, dass ich als Freiberuflerin in unseren Medien also keine Aufträge mehr bekomme, also in den öffentlich-rechtlichen.
Wann ist das gekippt?
2012.
2012.
Aber also ich muss sagen, die russischen Medien, ich lese sie immer, also habe ich auch vorher schon, bevor ich für sie gearbeitet habe. Ich lese auch Al Jazeera und Al Arabiya in Englisch und ich lese CNN und BBC und das gehört einfach dazu, wenn man in so einer Situation ist, muss man die Berichterstattung auch der Agenturen verfolgen, wie sie halt berichten und ich kann gar nicht, ich sage oft Zeitungen, für die ich noch schreibe, ich sage, also die schicken dann so eine DPA-Meldung und da drumherum soll ich dann meine Geschichte schreiben und dann sage ich, nein, vielen Dank, ich schreibe meine eigene Geschichte. Also die DPA-Leute, die können manchmal nicht Norden von Süden unterscheiden. Ja. Also das ist, muss man leider wirklich sagen, das ist eine sehr, also die Sorgfalt, die eigentlich in Medien eingehalten werden müsste, zumindest in unseren deutschen, finde ich, hat nachgelassen und es gibt eine Einseitigkeit. Das ist aber auch besonders stark in Deutschland. Also die französischen Medien, die englischsprachigen Medien, da kriegt man viel, viel differenziertere Berichte. Selbst die arabischen Medien. Man hat natürlich in der arabischen Welt Al Jazeera, Al Arabiya, aber man hat auch Al-Mayadeen und es gibt eben halt andere Sender. Also Al-Mayadeen beispielsweise wurde gegründet von Journalisten, die früher für Al Jazeera gearbeitet haben. Und weil sie die Berichterstattung von Al Jazeera so einseitig fanden, haben sie eben halt dieses neue Medium aufgemacht, mit Unterstützung, okay, vom Libanon, vom Iran, von Syrien, finanzielle Unterstützung, aber wenn man sich, also die arabisch sprechenden Leute können das sicherlich noch besser beurteilen, sie machen eine wirklich umfassende, gute Berichterstattung.
Ich komme zu meinem letzten Fragenkomplex und dann haben Sie das Wort. Du hast den IS, den sogenannten Islamischen Staat, angesprochen. Kannst du uns nochmal in aller Kürze erklären, wo der überhaupt herkommt, wie der überhaupt zustande gekommen ist? Und dann würde mich interessieren, wie der aktuelle Stand ist. Ich lese seit Monaten oder vielleicht seit 2 Jahren, dass der Islamische Staat kurz vor der endgültigen Zerstörung ist, ein stellvertretender Kommandeur ist erwischt worden und dann lese ich wieder, naja, dann haben sie doch wieder einen Teil des Landes Irak, Syrien eingenommen. Also wie habe ich das als einfacher Medienkonsument zu beurteilen? Erstens noch einmal meine Frage, Kannst du uns in wenigen Sätzen sagen, wo dieser eigenartige islamische Staat eigentlich herkommt? Haben wir da vielleicht auch was mit zu tun? Und dann, wie der aktuelle Stand ist des Kampfes gegen diesen islamischen Staat?
Also der islamische Staat hat sich, ich habe jetzt leider diese Karte nicht vorbereitet, ist entstanden aus der Muslimbruderschaft. Und die Muslimbruderschaft ist eine Partei des politischen Islam, gegründet in den 1928 in Ägypten als Widerstandsorganisation gegen die britische Besatzung damals. Nach dem Ersten Weltkrieg war Großbritannien ja eines der Länder neben Frankreich, die eben halt die Region unter sich aufgeteilt haben. Diese Muslimbruderschaft ist eine Partei des politischen sunnitischen Islam und sie ist eben halt in islamischen Ländern, wo die sunnitische Mehrheit ist. Wir haben es in Ägypten, wir haben sie in Jordanien, wir haben sie in Syrien, im Irak und in Palästina. Die Hamas beispielsweise ist eine Partei der Muslimbruderschaft und es gibt eben in der Türkei. Die regierende AKP-Partei ist zwar keine arabische Partei, aber sie ist eine Schwesterpartei sozusagen der Muslimbruderschaft, gehört ihr also auch an. Und insofern haben wir also da eine Verbindung von der Muslimbruderschaft. Das ist ein Thema für sich, wir können da gerne auch später noch länger drüber reden. Diese Partei ist in Ägypten, in Syrien, im Irak verboten. In Syrien gab es eine heftige Auseinandersetzung. Also die Muslimbruderschaft in Syrien war eine der drei großen Parteien, die nach der Unabhängigkeit in den 1940er Jahren entstanden ist. Und es gibt diesen Konflikt zwischen einer säkularen Staatsführung und einer religiösen Staatsführung. Das ist ein alter Konflikt in der ganzen Region und die Partei des politischen Islam, die Muslimbruderschaft, ist eben halt für einen islamischen Staat im Prinzip, also dass die Scharia sozusagen das Grundgesetz werden soll, während die Baath-Partei oder auch andere Parteien, die in Syrien entstanden sind, eben gesagt haben, also Religion und Politik müssen getrennt sein, ja, also so wie es in Europa auch der Fall ist. Das ist ein alter Konflikt. Aus dieser Gemengelage heraus sind Führer, sie wurden halt stark verfolgt, in Syrien gab es also heftigen, es gab einen Aufstand der Muslimbruderschaft gegen die Baath-Partei. Sie wurde niedergeschlagen 1982 in Hama, sie wurde bei Todesstrafe verboten, viele wurden getötet und verhaftet und so weiter. Und die Führer dieser Organisation sind halt auch in Ägypten und in Syrien massiv verfolgt worden. Es sind Führer aus der Muslimbruderschaft aus Ägypten in den 1980er und 90er Jahre von Saudi-Arabien angeworben worden, um nach Afghanistan zu gehen. Ich komme jetzt auf die Frage, islamischer Staat, wo kommt er her? Dort entstand die sogenannte Al-Qaida, was ja nichts mehr heißt als Basis der arabischen Muslime in Afghanistan. Und ihre Aufgabe war, nach Absprache zwischen Saudi-Arabien und den USA, gegen die damals in Afghanistan noch vorhandene Rote Armee der Sowjetunion vorzugehen. Und sie haben sich mit der lokalen muslimischen Bevölkerung verbunden, die Taliban, die eben halt dann eine immer mehr Stärke bekommen haben. Sie haben gegen die sowjetische Armee es abgezogen. Und nach einiger Zeit sind sie dann über Zentralasien bis in Richtung Mittlerer Osten gegangen, also diese Al-Qaida hat eben halt auch immer wieder neue Bündnisse mit verschiedenen muslimischen, islamistischen Organisationen eingegangen. Nach dem 11. September in den USA, wo das World Trade Center zusammengebrochen ist, also dieser Anschlag, der ja Al-Qaida angehängt wurde, gab es den Krieg in Afghanistan und Gruppen aus dieser Al-Qaida sind über Zentralasien nach Irak gegangen. Und die USA hat ja dann gesagt, also Afghanistan ist verantwortlich für diesen Angriff und der Irak auch, weil sie Terroristen von Al-Qaida unterstützen. In Irak gab es keine Al-Qaida bis zu dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner sozusagen dann da einmarschiert sind, 2003. Und im Jahre 2004 gründete sich im Irak der Islamische Staat im Irak. Ich war damals im Irak übrigens und es gab schlimme Anschläge, insbesondere in diesem Gebiet um Sinjar herum, wo sehr viele, also da leben Jesiden, da leben Kurden, da leben schiitische Muslime. Das ist ein Gebiet im Nordirak, das sehr vielfältig ist. Christen leben da auch und dort gab es ganz schwere Anschläge. Und dieser Islamische Staat im Irak griff auch die irakische Bevölkerung an. Es gab damals Wahlen, sie haben Frauen angegriffen, die kandidiert haben für die Wahlen und so weiter. Die Amerikaner sind gegen diese Gruppe vorgegangen, haben viele verhaftet. Die waren in der Militärhaft im Bukka Camp in Basra unter britischer Kontrolle. Und nach einigen Jahren haben sie die Führer wieder losgelassen, freigelassen. Und die sind dann erstmal abgetaucht im Grenzgebiet Iran-Irak. Warum da? Es gibt dort arabische Stämme, die sehr konservativ sind, die sich nicht an die Regierungspolitik halten, sondern die ihre, also die verbunden sind. Viele von ihnen sind auch Beduinen, die ziehen mit ihren Herden vom Nordirak entlang der Grenze zu Syrien, Jordanien bis runter nach Saudi-Arabien und wieder zurück. Das heißt, sie haben im Grunde Verbindung zu all diesen Ländern, viel mehr als zu den jeweiligen Regierungen, zu denen sie eigentlich gehören. Also die syrischen arabischen Stämme da in dem Gebiet haben wenig Kontakt zu Damaskus und die da auf der irakischen Seite leben, haben wenig Kontakt zu Bagdad. Da sind die untergetaucht und als der Konflikt in Syrien begann, waren die auf einmal wieder da. Weil es kamen Waffen ins Land und es gab Leute, die auch kämpfen wollten oder es gab auch Geld für diese Kämpfer. Und insofern ist dieser Islam, und dann entstand der Islamische Staat im Irak und in der Levante, also in Syrien. Ja. Und dann sind sie in den Konflikt in Syrien groß geworden, richtig groß geworden. Aus ihnen hervorgegangen ist die Nusra-Front. Die haben sich dann gegenseitig bekämpft. Also es ist eine lange Geschichte von dieser Organisation und sie sind unterstützt worden eben halt durch diese Waffenlieferungen, durch die Geldlieferung, die von den Golfstaaten, vom Westen und aus der Türkei dahin kam. Und last not least kann ich sagen, es gibt einen Geheimdienstbericht, der ist in einem meiner Bücher übrigens dokumentiert, also übersetzt, ein Bericht des US-amerikanischen Militärgeheimdienstes. Die haben im August 2012 einen internen Bericht veröffentlicht und haben gesagt, wie wird sich das entwickeln in Syrien und was wird das für Folgen für den Irak haben. Und da steht ganz am Anfang, dieser Konflikt in Syrien, die Proteste werden angeführt von der Muslimbruderschaft, von den Salafisten und von Al-Qaida im Irak. Und das war im August 2012. Und sie haben vorausgesagt, dass wenn man nicht eingreift gegen diese Gruppierung, dann wird sich im Osten Syriens ein salafistisches Kalifat entwickeln. Und das ist der Islamische Staat, der von Raqqa bis Mosul existierte. Ja. Also, wo können wir das am besten sehen? Mal gerade gucken, ich glaube, ich habe hier noch eine andere Karte. Also wenn wir hier die Karte von Syrien nehmen, das ist jetzt so eine Karte, die soll eigentlich eine Aufteilung Syriens für die Zukunft zeigen. Und der Islamische Staat, wir haben hier Raqqa, ja, und wir haben hier auf der anderen Seite haben wir Mosul. Und der Islamische Staat ging praktisch hier von Raqqa entlang des Euphrat hier runter bis in den Irak hinein. Und das sind eben halt hier diese Gebiete, das ist fast alles Wüste, nur entlang des Euphrattals ist es sehr fruchtbar. Sie haben praktisch den Euphrat so als Transportweg, also jetzt nicht den Fluss selber, sondern die Straßen, die da rechts und links dran entlang gehen. Und das Interessante ist, dass dieses Gebiet heute, ich will mal gerade gucken, ob ich das finde, ist es also unter Kontrolle hier, das ist dieses Gebiet nördlich und östlich des Euphrat, das ist unter Kontrolle der Kurden und der Amerikaner. Wir haben hier amerikanische Militärbasen. Ne? Und die Kämpfe gehen bis hier unten nach Abu Kamal. Und das ist das Gebiet, was jetzt gerade aktuell, also das nennt sich Hajin, das ist der Grenzübergang zwischen Syrien und Irak hier. Da sind gerade die letzten Kämpfe zwischen den syrischen demokratischen Kräften, den Amerikanern, und diesem Bündnis und auf der anderen Seite dem Islamischen Staat.
Du hast eben von diesem Geheimdienstbericht von 2012, glaube ich, gesprochen. Was ist denn danach passiert? Also als klar war, da gibt es eine reale Gefahr, da gibt es einen Staat im Staate.
Ja, nichts ist passiert. Also sie haben nichts, es ist die Amerikaner, es ging an die US-Regierung, an die Militärs, und natürlich war es den Verbündeten der USA auch bekannt. Aber nichts ist passiert, bis eigentlich 2014, Ende 2014, dieser Ort Kobane, das ist hier, also das heißt arabisch Ain al-Arab, und die Kurden nennen es aber Kobane, also viele Syrer eigentlich auch, das wurde angegriffen vom Islamischen Staat. Und die Amerikaner haben ja damals schon diese Anti-IS-Allianz gehabt, die im September angefangen hat, hier Stellungen entlang des Euphrat und hier im Norden und Osten des Landes, wo die Öl- und Gasvorkommen sind. Die waren besetzt worden, also zuerst von der Freien Syrischen Armee, später wurden die übernommen vom Islamischen Staat, also die Gruppen wurden immer radikaler, die dann da das besetzten. Und die Amerikaner haben dann im September entschieden, dass sie dort eine Militärkampagne starten. Sie haben Cruise Missile aus dem Persischen Golf dahin geschossen und haben also erheblichen Schaden angerichtet. Man muss sagen, dass diese Öl- und Gasanlagen, die waren zwischen 2005 und 2010 fast alle erneuert worden. Da waren internationale Ölfirmen, die hatten da die hatten das alles modernisiert. Es wurde also mit dieser Militärkampagne zerstört, weil unter dem Vorwand, dass der IS da saß und dass man sie eben vertreiben muss. Und als dann eben Kobane angegriffen wurde, die kurdischen Kräfte an der Grenze zu Syrien, also zur Türkei, da haben die Amerikaner den Kurden ja Hilfe angeboten. Und von da an sind sie also dann praktisch hier in dieses Gebiet hineingekommen. Also sie haben im Grunde Ende 2014 darauf reagiert.
Und wie ist der aktuelle Stand um den IS? Und das wäre auch meine letzte Frage dann.
Also als Struktur, als politische Struktur oder militärische Struktur ist die Gruppe weitgehend zerschlagen. Also die Führung von ihnen scheint sich in Hajin aufzuhalten, das ist hier bei Abu Kamal, hier unten. Und da gibt es jetzt im Augenblick gerade Verhandlungen mit dem Irak, also der Irak ist da aktiv, die syrischen demokratischen Kräfte und die Amerikaner mit ihren Verbündeten der Anti-IS-Allianz sind da aktiv. Da hat es Austausch Vereinbarung gegeben. Zivilisten konnten das Gebiet verlassen und 150 Kämpfer, wahrscheinlich Führungspersonen, sind an den Irak übergeben worden. Also da findet im Moment so eine Übergabesituation statt. Man sagt, dass die Führungsriege, die verbliebene Führungsriege des Islamischen Staates dort noch sei. Man spricht immer von al-Baghdadi. Dann hieß es, er sei aber jetzt wieder ganz woanders. Also das, man braucht ja auch immer solche Führungsfiguren. Er ist ja nicht besonders viel in Erscheinung getreten. Aber diese Strukturen wie Raqqa, Mosul, entlang des Euphrat, ich bin in Deir ez-Zor gewesen und Richtung Mayadin, also hier dieses Stück, wo sie überall waren, man kann nur noch die Überreste sehen, also diese Fahne vom IS, und, aber sie sind verschwunden als Struktur. Von der Denkweise her, also ich denke, es gibt immer noch Leute, die so denken, also die diese islamistische, dogmatische Position annehmen, salafistische, islamische Position. Aber sie sind vermutlich, wie sie es früher schon mal gemacht haben, jetzt erstmal abgetaucht, und sie haben eben halt auch, man hat ihnen ihre Waffenlieferungen entzogen, man hat ihnen die Geldquellen gesperrt, das heißt, sie können im Moment sich auch nicht gut bewegen. Ja, aber die Amerikaner sagen ja, und das sagen auch die Deutschen übrigens, und die mit den Amerikanern in diesem Anti-IS-Bündnis sind, es besteht die Gefahr, dass die immer wieder plötzlich auftauchen können. Und damit das nicht passiert, müssen dort ausländische Truppen bleiben. De facto würde ich sagen, und das sagen auch viele Syrer, dient die Präsenz der ausländischen Truppen dort, und das hat der auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der Beauftragte der USA hat das auch sehr deutlich gesagt, er hat gesagt, wir werden da bleiben, nicht mit Soldaten, aber mit unserer Luftwaffe aus dem Irak werden wir immer wieder dort eingreifen können, und wir wollen, dass unsere Verbündeten in diesem Gebiet, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien und andere in diesem Gebiet hier östlich des Euphrat und nördlich, dass sie das Gebiet weiter kontrollieren militärisch. Und dieser US-Beauftragte für Syrien, Mr. James Jeffrey, hat ganz klar gesagt, wir wollen verhindern, dass die syrische Armee in diesem Gebiet wieder die Kontrolle bekommt. Das ist Besetzung. Ja, das ist eine Besatzungssituation. Also die Amerikaner wollen dieses Gebiet der syrischen Regierung entziehen. Und das ist eben halt auch, was man auf diesem Bild hier sieht, dass Syrien aufgeteilt werden soll in einen von den Kurden kontrollierten Teil, hier dann in Orange. Dieses Gebiet hier ist mittlerweile unter Kontrolle der Türkei. Hier ein Gebiet, Idlib, Afrin und nördlich von Aleppo unter Kontrolle der Türkei und mit der Türkei verbündeten Gruppierungen der Muslimbruderschaft. Und dieses Gebiet hier in, also dieses Gebiet hier unten ist wieder unter Kontrolle, Dera ist wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung. Dieses Violette soll syrische Regierungskontrolle haben, aber das Interessante ist, dass dieses Gebiet entlang des Euphrat, das soll unter eine internationale Verwaltung gestellt werden. Das ist von der Rand Corporation. Rand Corporation.
Siehst du die unterste?
Ja, das ist hier ein bisschen klein. Also das ist ein US-amerikanischer Think Tank, also konservativ, der mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Und die haben über die Jahre hin immer gesagt, Frieden in Syrien kann es nur geben, wenn das Land aufgeteilt wird, damit die unterschiedlichen Gruppierungen, die es da gibt, alle zu ihrem Recht kommen.
Okay, Karin, erstmal bis dahin ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir darum, keine Co-Referate zu halten, sondern kurze, prägnante Ergänzungen, Kritiken oder Fragen zu stellen. Bitte schön.
Johannes, du hast angefangen mit dem dritten Block vorhin über die Sanktionen. Ja. Bist du jetzt gar nicht mehr zugekommen.
Ach so, richtig, ja, die Sanktionen der EU und der USA, danke dir, ja. Davon habe ich gelesen. Ich war ein bisschen platt, als ich das gelesen habe. Ich habe das irgendwie aus dem Auge verloren. Seit wann gibt es Sanktionen der EU gegen Syrien? Habe ich da was verschlafen?
Seit Sommer 2011.
Als der Aufstand begann? Und wieso haben wir davon in den Medien nichts? Also erstmal, das ist ja nicht so wichtig, warum ich das nicht weiß. Wie ist der Stand dieser Sanktionen, EU und USA? Ich habe vorgestern in einem deiner Beiträge gelesen, dass die im Augenblick verschärft worden sind oder zumindest verlängert worden sind. Wie wirkt sich das aus? Was sind das für Sanktionen? Danke.
Also die Sanktionen, das ist ja eine andere Art von Krieg, die nicht nur gegen Syrien angewendet werden, auch gegen Kuba, gegen den Iran, gegen den Irak. Vor der Invasion der Amerikaner 2003 stand der Irak 12 Jahre lang unter UN-Sanktionen sogar, die dann nochmal schärfer sind. In diesem Fall Syrien ist es so, dass die Amerikaner ein Finanzembargo gegen Syrien verhängt haben, schon seit den 80er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht sogar noch länger. Das heißt also, dass eigentlich Finanzgeschäfte mit der syrischen Zentralbank und mit dem Land an sich in Dollar unterbunden werden sollen. Die sind 2011 verschärft worden. Die Zentralbank kann überhaupt keine internationalen Geschäfte mehr machen. Das heißt, wenn ein syrischer Unternehmer zum Beispiel Ersatzteile für ein, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was mir einer erzählt hat, eine Textilmaschine, ja, die, also Syrien ist ja sehr bekannt für ausgezeichnete, gute Baumwolle übrigens, und entlang des Euphrats wird die angebaut und die Verarbeitung, also syrische Textilien sind Weltklasse. Und wenn die jetzt Ersatzteile brauchen, die, viele von ihnen haben deutsche Webmaschinen und Nähmaschinen, wenn sie Ersatzteile aus Deutschland brauchen, können sie das nicht kaufen, weil sie kein Geschäft abwickeln dürfen. Sie können also praktisch, die syrischen Geschäftsleute können ihr Geld nicht an die deutsche Firma überweisen, höchstens im Koffer bringen, ja, in Dollar. Ist natürlich auch nicht ganz legal. Und was sie also machen müssen, ist, wenn sie Ersatzteile haben wollen, für Maschinen, auch im medizinischen Bereich ist es also ganz virulent, dass sie das kaufen und dann über ein anderes Land, das die Sanktionen der Europäischen Union nicht mit unterstützt, also Libanon, die Golfstaaten, Malaysia, also die Sachen werden dann dorthin geliefert und von dort nach Syrien geliefert. Und die bezahlen also mehrfach Steuern. Die bezahlen Steuern, wenn die Sachen nach Libanon geliefert werden. Und wenn sie dann von Libanon nach Syrien gebracht werden, bezahlen sie nochmal wieder Steuern. Es ist natürlich sehr teuer. Und es ist so, dass die Sanktionen der Europäischen Union sich offiziell gegen Assad und diejenigen richten, die Assad dabei unterstützen, sein Volk zu töten. Aber die ersten Sanktionen, die verhängt worden sind, richteten sich gegen den Ölexport. Also dass Syrien sein Öl weiter nach Europa, also war ja nur eine geringe Menge, liefern konnte, und dann durften auch europäische Firmen nicht mehr Öl aus Syrien verarbeiten und zurückliefern. Das war eine der ersten Sanktionsmaßnahmen, die ergriffen wurden. Und das Interessante ist, das war 2011, und 2012 haben sie diese Sanktionen für die Gebiete unter Kontrolle der Opposition hier, damals nicht der Islamische Staat, sondern die Freie Syrische Armee, für dieses Gebiet hat Europa die Sanktionen aufgehoben. Das heißt, diejenigen, die dort die Kontrolle hatten über die Ölquellen, die konnten das sozusagen verkaufen. Aber die syrische Regierung konnte es nicht. Es betrifft vor allen Dingen den Gesundheitssektor, es betrifft Medikamente, es betrifft Ersatzteile für medizinische Geräte, die natürlich durch den Krieg auch entweder zerstört, also viele pharmazeutische Fabriken sind ja auch zerstört worden im Krieg, um Homs herum, um Aleppo herum. Und wenn die jetzt diese Firmen wieder funktionsfähig machen wollen, brauchen sie Ersatzteile, sie müssen es irgendwie wieder aufbauen, können sie in Europa nicht kaufen. Deswegen kaufen sie sie jetzt im Iran oder in China. Also das heißt, Syrien wendet sich nach Osten. Ja. Denn da werden die Sanktionen nicht mitgetragen. Es betrifft übrigens auch, also früher konnte man mit der Geldkarte in Syrien Geld abheben vom Automaten. Vielleicht haben einige von Ihnen, die mal da gewesen sind, im Urlaub, das selber noch in Erinnerung. Man konnte von überall her nach Damaskus fliegen, internationaler Flughafen. Man konnte von Frankfurt nach Damaskus, von Hamburg nach Damaskus, von München nach Damaskus. Diese Fluglinien dürfen Syrien nicht mehr anfliegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Syrien reise, dann fliege ich nach Beirut und fahre von Beirut aus mit dem Auto.
Ich will nochmal, bevor ihr das Wort habt, ein paar geografische Daten, die ich so im Kopf habe, einflechten. Syrien ist etwa halb so groß wie die Bundesrepublik, 180.000 Quadratkilometer. 21 Millionen Menschen leben in dem Staat vor dem Beginn des Krieges. Es sind im Augenblick 5 Millionen Menschen auf der Flucht. Also 5 von den 21 Millionen sind auf der Flucht. Das habe ich eben noch bei den Geografiekenntnissen entnommen. Wer wünscht das Wort, bitte? Keine Oberverrate, bitte. Bitte schön.
Können wir noch ein bisschen Wasser haben?
Ja, natürlich.
Haben Sie noch ein bisschen Wasser für uns? Ich würde Sie gerne mal fragen, nochmal zu einem anderen Problem, nämlich den Konflikt zwischen Israel und Iran. Da gab es ja in der Zwischenzeit, sind ja wiederholt auch Angriffe von Israel gestartet worden auf Syrien und auf Stellungen wohl. Danach haben, soweit ich weiß, die Russen auch ein moderneres Raketenabwehrsystem dann stationiert. Und die Strategie war ja, oder was Israel immer wieder gefordert hat, ist, dass sich der Iran aus diesem Gebiet zurückzieht. Das ist ja eine weitere Konfliktlinie. Wie ist denn da momentan eigentlich der aktuelle Stand, was diese Entwicklung angeht? Also gibt es nach wie vor Angriffe, auch von israelischen, also Raketenangriffe, und wie verläuft diese Konfliktlinie zwischen diesen beiden Ländern dort vor Ort gerade?
Gibt es Fragen, die sich zu diesem Komplex angleichen? Gern nicht, ihr auch nicht. Bitte, Karin, kannst du da was zu sagen?
Also die letzten Angriffe gab es vor ungefähr 10 Tagen. Allerdings keine Luftangriffe von Seiten Israels, sondern es war Artillerie. Die haben in Kunitra, das ist hier auf den Golanhöhen, da haben sie Krankenhaus beschossen, das aber leer war sowieso, und Dörfer. Sie begründen jeden der Angriffe entweder mit der Präsenz der Hisbollah oder mit der Präsenz des Iran. Vielleicht diese Karte zeigt, was Israel eigentlich möchte. Sie wollten, das war ihr Plan, dass sie dieses Gebiet hier südlich von Damaskus als eine Pufferzone ausweiten wollten. 40 Kilometer weit nach Syrien hinein sollte also in verschiedenen Phasen eine Pufferzone errichtet werden, zusammen mit der syrischen Opposition in diesem Gebiet. Israel hat bewaffnete Gruppen unterstützt, die von Jordanien her hier über die Golanhöhen eingesickert sind. Die Golanhöhen sind von Israel besetzt und annektiert. Und es gibt eine schmale Zone. Ich hole deswegen ein bisschen aus, weil man muss das einfach mit berücksichtigen. Die wird von einer UN-Blauhelm-Mission kontrolliert, seit 1974. Das war die ruhigste Grenze, die Israel jemals hatte. Also an der Golanhöhe passierte überhaupt nichts. Und als aber diese Aufstände zunahmen, sind eben Bewaffnete hier von Jordanien her hier hochmarschiert. Also ich kenne Leute, die da in den Dörfern gewohnt haben, die sind vertrieben worden durch diese Kämpfer. Und jetzt hat Israel vor wenigen Wochen auch ganz offiziell erklärt, also das Militär, sie haben diese Gruppen finanziell und militärisch, logistisch und mit humanitärer Hilfe unterstützt. Das sieht man auch, ich bin da gewesen und habe also israelische Produkte dort auch gesehen. Aber das ist das Interesse von Israel. Sie wollen dieses Gebiet als eine Sicherheitszone nach Syrien, nach Osten hin erweitern. Und wir haben ja jetzt im Libanon die Hisbollah, ja, die also hier an der Grenze ist, und die Hisbollah unterstützt die syrische Armee, und sie waren natürlich in Syrien und sie waren auch in diesem Gebiet. Und die Hisbollah ist ja verbunden mit dem Iran, also vom Iran mit bewaffnet und auch teilweise finanziert. Der Iran hat selber Berater in Syrien seit Beginn des Konflikts. Sie haben keine militärische Präsenz wie zum Beispiel die Russen. Aber sie sind mit Beratern, also da stationiert, wo auch syrisches Militär ist. Und das ist besonders um Damaskus herum der Fall, offiziell, weil es in Damaskus und im Süden von Damaskus zwei wichtige schiitisch-muslimische Pilgerstätten gibt. Zeyla Zeynep und eine Moschee in der Altstadt von Damaskus. Das ist, also wer früher in Syrien gewesen ist, der kann sich vielleicht erinnern, wie viele schiitische Pilger da in der Stadt immer gewesen sind, um diese Pilger, also diese Stätten zu besuchen. Aber natürlich ist es ein also militärisches Interesse auch für den Iran, dass sie sicherstellen wollen, dass Israel eben halt nicht das umsetzt, was sie hier auf dieser Karte sehen können. Und für den Iran ist Syrien, die syrische Opposition beschreibt es anders, aber de facto ist es so, dass Syrien für den Iran wie der Vorgarten ist, den man schützen muss, damit sie nicht selber eines Tages eben halt angegriffen werden. Das ist im Irak von Israel. Also das, Israel ist einfach der Staat in der Region am höchsten ausgerüstet, mit Atomwaffen, mit anderen Massenvernichtungswaffen. Und man sieht ja auch, dass sie immer wieder ihre Waffen auch einsetzen gegen ihre Nachbarn. Und insofern ist das der Hintergrund dieses ständigen Konflikts auch. Der Iran ist sehr offen in seiner Ablehnung gegenüber Israel.
Danke. Eine Frage nach den Kurden in den Nordgebieten. Ja, was haben die für politische Ambitionen oder was haben die für eine mögliche politische Zukunft? Was soll man halten von diesen amerikanischen Militärbasen, die wir gerade gesehen haben, mitten in diesen Gebieten?
Ja, das
wie ist Ihre Interpretation.
Ja. So, gibt es weitere Fragen, die sich zu den Kurden gruppieren?
Also mich würde eben interessieren, der Iran hat ja kein Interesse an den Kurden, weil die Kurden sind ja auch in dem Gebiet. Das heißt, es ist eine Doppelstrategie von Iran, sowohl gegen Kurden als auch gegen Israel. Das ist für mich da eine Frage, wie die Kurden eigentlich werden aufgerufen in diesem Zusammenhang.
Erst eure Frage zu den Kurden? Nee.
Nein, der Schiebe Sie zurück.
Das erstmal zu Kurden.
Also die Kurden sind ja in den letzten Jahren seit der Kooperation mit der Anti-IS-Allianz 2014, Anfang 2015 sind sie sehr stark geworden, militärisch. Sie haben allerdings auch unglaubliche Verluste. Also die haben, da wo ich gewesen bin, in Afrin oder in Manbij oder in Aleppo, in den gibt es ja einen kurdischen Stadtteil Sheikh Maksud. Also das geht, ich glaube, es ist fast eine fünfstellige Zahl von Toten, also von kurdischen Kämpfern, die in den letzten Jahren ihr Leben verloren haben. Die Kurden haben ihr Gebiet genau da, wo die Türkei jetzt diese Pufferzone einrichten will. Also das ist hier dieses Schraffierte, das hat jetzt auch nochmal der türkische Verteidigungsminister bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Er sagt, wir wollen eine Pufferzone in Nordsyrien, bis zu 40 Kilometer wollen wir die Kurden da zurückdrängen, weil wir sehen die eben halt als Terroristen an und sie sind für uns eine größere Gefahr als der IS, der ja fast nicht mehr existent ist. Die Türkei hat mit dem IS auch kooperiert, ne? Aber das sagt er natürlich nicht. Und darum geht es im Augenblick bei den Verhandlungen. Wer soll diese Pufferzone kontrollieren? Die Türkei will das eigentlich gerne selber machen. Russland versucht, ein Trick, also ein altes Abkommen zwischen Türkei und Syrien aus dem Jahre 1998, zu reaktivieren, dass die Türkei akzeptiert, dass die syrische Armee dort die Kontrolle übernimmt und gewährleistet, dass die Kurden sich von der Grenze fernhalten. Und die Amerikaner wollen, dass dieses Gebiet auf gar keinen Fall von der syrischen Armee wieder kontrolliert wird, sondern sie wollen jetzt, dass die europäischen Verbündeten in diesem Gebiet hier in der Pufferzone die Kontrolle übernehmen sollen. Also das ist noch nicht ausgemacht, aber darum geht im Augenblick der Konflikt. Wenn man sich anguckt, dieses Gebiet Rojava oder die Demokratische Föderation Nordsyrien umfasste eigentlich dieses Gebiet. Also das ist Siedlungsgebiet der Kurden, aber nicht nur der Kurden. Es ist anders als im Nordirak. Also diese Karte ist sehr, sage ich mal, kurdisch gezeichnet. Es ist nicht durchgängig kurdisches Siedlungsgebiet, sondern es gibt Schwerpunkte, wo die Bevölkerung 40% oder auch mehr kurdisch ist, syrische Kurden. Aber es gibt dort sehr viele Araber, verschiedene Stämme, und es gibt Assyrer, christliche Vertreter. Also es ist eigentlich ein, es gibt Turkmenen auch dort, ne? Und das kann man auf dieser Karte ganz gut sehen. Die zeigt, dass es eigentlich ein sehr, also wie so ein Flickenteppich ist. Kann man ein bisschen größer machen. Das ist zu groß. Diese unterschiedlichen Gruppierungen. Also dieses Tiefviolette ist praktisch, sind die Kurden. Das Schraffierte ist Kurden und Araber. Und hier dieses Orangene, das sind Turkmenen, die mit der Türkei verbunden sind. Sind alles Syrer, aber eben halt unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Und dieses Gebiet will eben halt jetzt die Türkei zu einer Sicherheitszone. Und was bleibt für die Kurden, ist die große Frage. Sie führen ja Verhandlungen mit Damaskus, also ein bisschen mit Unterstützung Russlands und übrigens auch Ägyptens, also Ägypten ist auch in diese Gespräche involviert. Aber gleichzeitig war jetzt gerade ein Vertreter der Kurden auch wieder in Paris und hat gesagt, Frankreich soll doch im UN-Sicherheitsrat für dieses Gebiet eine Pufferzone fordern, als Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Eine Pufferzone, in die niemand darf, nur die Kurden. Oder sie sollen eine Fluchtverbotszone einrichten. Eine Flugverbotszone, also dass die türkische Luftwaffe dort keine Angriffe fliegen kann. Also alle versuchen im Augenblick da sozusagen mit verschiedenen Konstellationen ihren Einfluss in diesem Gebiet zu bekräftigen und zu behalten.
Du hast eben gesagt, die Grenze Israels am Golan war die sicherste Grenze, die Israel hatte, weil da UNO-Truppen stationiert waren. Wäre eine solche Lösung hier vorne, hier oben auch denkbar? Das ist natürlich eine riesenlange, das sind ja 900 Kilometer. Oder also ist das für die UNO nicht zu leisten?
Also die Türkei hat angefangen, da Mauern zu bauen. Sehr prominent im Mittleren Osten Mauern bauen.
Auf ihrem Territorium?
Nein, auf dem. Also sie haben zum Beispiel hier bei Afrin oder auch hier nördlich von Latakia sind sie auf das Gebiet der Syrer gegangen. Also das habe ich auch gesehen. Aber ich denke, dass eine UN-Schutztruppe dort nicht realisierbar ist. Also bisher, ich weiß nicht, ob möglicherweise Frankreich so einen Antrag einbringen wird. Ich denke, dass Syrien dem nicht zustimmen wird. Die Türkei bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist, es gab ja vorher zwischen Israel und Syrien einen Krieg, Also, und dieser Krieg endete mit einem von der UNO, vom Sicherheitsrat vermittelten Waffenstillstand. Und damit dieser Waffenstillstand hält, wurde diese Pufferzone auf den Golanhöhen eingerichtet. So ist die Situation zwischen Syrien und der Türkei nicht. Weil, also Syrien hat die Türkei überhaupt nicht angegriffen. Die Grenze, die da verletzt worden ist, ist von der Türkei permanent verletzt worden, aber nicht von Syrien. Syrische Truppen sind seit 2011 da oben überhaupt gar nicht mehr. Ja, das ist, also weil die Frage hier eben nach dem Iran gestellt wurde. Ich denke, der Iran, also die Kurden haben natürlich, wenn man diese Gebiete jetzt Westkurdistan und Südkurdistan, wie sie das ja selber nennen, also hier in Syrien, Rojava und Südkurdistan im Nordirak, sie haben natürlich das Interesse, diese Gebiete zu verbinden. Wenn das der Fall ist, entsteht dann natürlich ein neuer Staat. Die sind politisch also sehr gegensätzlich, die politische Führung im Nordirak, und dann gibt es die syrische, kurdische Führung, und dann gibt es da die PKK. Also das ist wie, also ist sehr unterschiedlich. Aber wenn es um diese Landnahme oder um ihren Staat, um einen Staat geht, dann ist das natürlich ein riesiges Gebiet. Das ist Nordirak und Nordostsyrien. Und hier diese Grenze, die wird ja schon auch dauernd genutzt. Die Amerikaner benutzen sie, die Kurden benutzen sie. Wenn Delegationen nach Nordsyrien fahren, hier von der Bundestag oder von irgendwelchen, auch Mediendelegationen, die kommen alle aus dem Nordirak und fahren hier über den Tigris, da gibt es eine Grenze. Das ist etwas, was, also diese Perspektive, das bringt den Irak, Syrien, die Türkei und Iran zusammen. So unterschiedlich diese vier Staaten sind, alle wollen keinen kurdischen Staat. Weil von ihnen würde, also von ihrem Staat würde ein wichtiger Teil weggenommen. Die Öl- und Gasvorkommen, Weizen im Nordosten Syriens, würden Syrien weggenommen. Der Irak würde das Wasser im Norden des Irak und das Öl von Kirkuk verlieren. Und wenn man das weiterdenkt, dann gibt es natürlich noch in der Türkei eine große Gruppe. Die größte Gruppe der Kurden lebt in der Türkei. Dann würde die Türkei den Südosten vielleicht verlieren. Und der Iran, wo es ja auch Kurden gibt, würde vielleicht an der Westseite ein Stück verlieren. Ja. Das ist ein Plan übrigens auch, das ist nicht so unrealistisch, also mal abgesehen davon, was die Kurden sich wünschen, aber es ist auch ein US-amerikanischer Plan eines neuen Mittleren Ostens, wie er eben halt 2006 tatsächlich angedacht war. Hier ein großes, freies Kurdistan. Ja? Zwischen der Türkei, Syrien, den Irak gibt es hier schon gar nicht mehr, ne, und dem Iran. Also das ist sozusagen, wird alles angedacht, und deswegen sind diese Staaten in der Region auch sehr sensibel.
Danke, Karl. Gut, danke. Ich komme aus Syrien, ich bin aus Damaskus. Ich stimme aus christlicher Religion. Ich lebe seit 28 Jahren hier in Deutschland. Ja, natürlich, das Krieg hat schon viel gemacht. Das wissen wir alle. Ich muss nur eine kleine Information, haben die bestimmt dort gelebt oder besuchen, haben sie schon Schule besucht. Waren sie nach Damaskus auch?
Ja, oder? Ja, ich wohne, also ich pendle.
Ja? In Batuma oder ja. Barschafi, ja. Ja, für die gleiche, wo die Ecke, die Christen dort
meisten.
Gut, ich habe das jetzt ehrlich zu sagen, das ist in Syrien, die Probleme ist nicht so, kommt nicht von alleine, das ist die Frage, weil als wir Christen vor dem Assad oder Hafez Assad oder Bashar Assad, die waren auch
beliebte Menschen, von Sunniten, von Schiiten, von allen. Die sind untergrund von typischen Christen dort gewachsen. Wir haben kein Problem mit jedem. Wer kommt aus der Regierung, das ist für uns ist egal. Ob das Sunnite, Schiite, Alawite. Ja, seit dem Assad, Haft-Assad ist in der Regierung, seit 45 Jahren, ja gut, das sind Minderheiten. Das ist genau wie Christen. Und die Alawiten, die haben keine Möglichkeit, normalerweise regieren. Das ist die große Konflikt, wie man sagt, das ist zwischen Sunniten. Ja gut, ist okay. Dann kam der Nachfolger Bashar al-Assad. Alles korrekt, okay, den mögen nicht meisten, es ist mir sehr leid, ob das Christen oder Alawite oder Sunniten, weil es ist lang regiert, Assad und noch kommt Nachfolger und so weiter. Dazu kommt es hier dieser, jetzt das muss man nur ganz kurz, weil ich hier da nur einfach, weil kommt es dieser arabische Frühling. Arabische Frühling angefangen, oh ja, oh, in Ägypten oder in Tunesien und so weiter, oh, dann, jetzt kommt, dann muss man regieren, wechseln, weg. Ja, dann kommt es diese Option. Es sind von da bis wo, das ist, die wissen nicht, es ist wofür. Ob das die alle Leute, die wollen, mögen keine Opposition gegen selbst Assad, wahrscheinlich gegen überhaupt Regieren, Alawiten und so weiter. Und kommt dazu dieser arabische Frühling hinter von der Saudi-Arabien oder wo kommt es ein bisschen, ja, Gas geben, dann kommen die Leute. Damals, das ist die große Demonstration und die Art und danach, die haben schon, ja, wie gesagt, es ist um in Syrien, viele Sachen kommt noch dazu, Israel. Israel zwischen Syrien ist immer noch nicht klar, der Konflikt ist groß und bleibt es hinterher, kommt Iran, kommt das Russland, kommt das aus Amerika und so weiter. Das sind die großen Probleme. Ob der Menschen, wir haben schon gelernt, das ist in, dort in Syrien alle kein Problem. Ob das Christ oder Muslim, Sunnite oder Schiite, ist egal. Als wir Christen können wir nicht regieren. Wir sind alle mit allen klarkommen. Wenn ein Beispiel, sage ich mal nur ganz kurz, wenn man Beamter, Christ ist oder sowas, Beamter, ich bin Beamter in Regierung, staatlich, ja, du bist nicht mit Opposition, du bist mit Assad. Ich habe nicht mit zu tun mit dem Assad. Ich habe nicht mit zu tun. Ich bin staatlicher Beamter. Nee, nimm ihn Gassen und dann schlachten. Allahu Akbar. Was ist das? Das ist das Problem. Natürlich hat der Islam nicht nichts zu tun. Aber wer hat er denn gemacht? Das ist die Frage.
Okay, danke schön. Willst du dazu Stellung nehmen, vielleicht zur Situation der Christen in Syrien?
Ja, es gab etwa 10% der Bevölkerung waren Christen vor dem Krieg.
Bitteschön, ja wunderbar.
Entschuldigung. Am Anfang auch was, wie kommt es überhaupt zu dem Konflikt? Er hat das eben so schön dargestellt, dass vorher, also auch an den Karten, die Sie alle gezeichnet haben, mit verschiedenen Gebieten, ganz verschiedene Gemeinschaften, Religionen und so weiter. Es hat vorher ein Syrien gegeben, wo man hinreisen wollte, auch, es war sicher, man konnte sicher reisen, bis eben 2011. Und es hat aber vorher auch schon den Mosaikstaat gegeben, mit ganz vielen verschiedenen Christen, mit verschiedenen islamischen Religionen, mit verschiedenen christlichen Religionen, die waren auch nicht nur eine Religion, mit verschiedenen islamischen Religionen. Das hat alles geklappt, weil es jemanden gab, der das zusammengehalten hat. Sie haben vorhin von Hamas gesprochen, der Vater, Assad Vater hat natürlich da Schlageingriffe, 30.000 Tote. Das Ökoland erzählt, ist natürlich dann ganz schlimm gewesen, ist klar. Und dann der Sohn hat gewissen Reformen angestoßen, können Sie hier nicht gehen. Aber warum hat es hier auch bei uns eigentlich einen arabischen Frühling gegeben, wo Leute, die wahrscheinlich von null Ahnung hatten davon, aber gesagt haben, da muss jetzt westliche Demokratie rein, da muss beispielsweise Prozesse, Paragraphen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen wie bei uns und dann leben die Leute dort noch besser als vorher. das Grundarbeit so eines Staates, wenn man das überlegt hat, überhaupt nicht funktioniert. Warum hat man das zerstört? Und jetzt ist das, wenn ich sage, alles kaputt, das kann man gar nicht machen. Okay. Aber wie kann man sowas verhindern?
Was dazu, Sabine?
Ja. Ja, meine Frage ist auch, was für eine Vorstellung hat die syrische Regierung jetzt vom Wiederaufbau und was soll mit den Flüchtlingen passieren? Also kommen die jetzt aus dem Libanon, aus der Jordanien wieder zurück und aus der Türkei 3 Millionen, wie soll das jetzt laufen?
Also das ist eine neue Frage, was die Perspektive sein könnte. Christian, passt es dazu?
Ja.
In aller Kürze?
Frau Lottenfeld, was würden Sie machen, wenn Sie Präsidentin von Syrien wären? Okay. Soll die Problematik gelöst werden? Und zweite kurze Frage, Sie haben die Geschichte aufgerollt und die Moslembrüder kurz erläutert. Warum schlagen die sich dann im Endeffekt alle gegenseitig tot, wenn sie mal an die Macht gekommen sind? Siehe Libyen, nicht? Wo der Milizen sich gegenseitig massakrieren. Was ist denn der Hintergrund? Sind das religiöse oder sind das mehr politische Gründe, dass die sich da nicht vertragen?
Fangen wir an mit den Christen.
Ja, die Christen waren etwa 10% der Bevölkerung sehr angesehen. Ich kenne viele Freunde, die Muslime sind und sagen, wenn die Christen nicht mehr da sind, dann gehen wir hier auch weg. Die Hälfte der christlichen Bevölkerung hat das Land verlassen. Viele aus Aleppo, in Aleppo haben wir viele Armenier gehabt. Vielleicht erinnern Sie sich der Völkermord an den Armeniern in den zwischen 1916, also 1915-16. Aleppo haben wir hier oben, also es ist nicht weit von der türkischen Grenze entfernt. Und also ich habe viele, ich habe zum Beispiel Seniorenheime besucht in Aleppo, die auch bombardiert worden sind während des Krieges. Also es haben ja nicht nur die Russen und die syrische Armee bombardiert, sondern es haben auch die anderen Bomben geworfen. Und die also, da ist ein muslimisches Seniorenheim getroffen worden und die sind dann alle in ein christliches Seniorenheim gebracht worden, was auf dem Berg also etwas höher war und verschont blieb. Und die hatten da so eine Veranstaltung, das war glaube ich 2016 oder 2015 im Sommer und haben versucht eben halt das Beste aus der Situation zu machen und die Betreuer, die da mitgeholfen haben, waren auch viele junge Leute. Aber die Priester haben gesagt, also wir machen jetzt keinen Unterschied, ob das Sunnite, also ob das muslimische oder christliche alte Leute sind. Die meisten von ihnen haben keine Familie mehr in Aleppo, weil sie ihren Kindern gesagt haben, geht. Wer weiß, wann das hier vorbei ist und sucht euer Glück woanders. Und viele junge Leute beispielsweise sind akut selbstmordgefährdet gewesen in der Zeit. Also alles Dinge, über die man überhaupt nicht geredet hat. Die haben, wenn man so mit diesen Priestern, wenn man die öfter besucht und mit denen ins Gespräch kommt, dann erzählen sie eben halt auch von diesen Dingen. Oder man hat Leute, die sowas in ihrer eigenen Familie erlebt haben. Also die die Situation, die Lebenssituation in Aleppo war sehr, sehr schwierig für alle, egal ob sie für die eine Seite oder für die andere Seite waren. Und heute ist es so, dass die Hälfte der Christen, die vor 2010 in Syrien gelebt haben, nicht mehr da sind. Und ich habe Bilder, also aus Homs beispielsweise, wenn ich die mal kurz zeigen darf, die... Ich hatte das jetzt für heute hier nicht vorbereitet, aber das hier ist zum Beispiel in Homs, in der Altstadt von Homs, das habe ich 2015 aufgenommen, als die jungen Leute so einen Umzug gemacht haben, also die bewaffneten Gruppen waren abgezogen, es gab eine Verhandlung und die sind abgezogen und die Christen konnten wieder also auch zurück in die Altstadt und dann haben sie sowas gemacht, wo die Kinder die Häuser, wo vorher gekämpft worden war, eben halt angemalt haben und die Leute hofften eben halt, dass ihre früheren Nachbarn auch zurückkommen Und ich habe jetzt, also ich besuche die Leute ja immer wieder, ich pendle praktisch zwischen Deutschland und Syrien. Ich bin die Hälfte des Jahres sicherlich dort. Und bin sehr viel durch diese Gebiete gereist und haben eben halt auch Leute immer wieder getroffen, die sagen, also wir haben unser Haus zum Beispiel in der Altstadt von Homs wieder aufgebaut, eine christliche Familie, aber in der ganzen Straße sind nur insgesamt 3 Familien zurückgekommen. Und sie sagen, wir glauben nicht, dass diejenigen, die Syrien ganz verlassen haben, wieder zurückkommen werden. Die, die vielleicht nach Damaskus gegangen sind oder nach Latakia oder nach Sweida, dass die vielleicht eines Tages zurückkommen, das hoffen sie schon. Ja. Und die Priester, wenn man mit den Kirchenvertretern spricht, und es stimmt, es gibt also ich glaube mindestens 24 verschiedene christliche Gemeinden, die sich sehr stark unterscheiden, die östlichen Kirchen sind auch sehr eigen, die haben den Eindruck, dass die Christen auch herausgeholt werden aus dem Land. Es gibt zum Beispiel Programme von Kanada, die bieten, die sprechen Familien, also auch bekannte Familien, die in Damaskus wohnen, sind angesprochen worden, eine christliche Familie, 2 Söhne, die sind gezielt angesprochen worden, wollen sie nach Kanada kommen, sie bekommen Unterkunft für ein Jahr, Integrationskurs. Wir besorgen für sie das Visum. Das sind Organisationen, kirchliche Organisationen, die eben gezielt christliche Familien in Syrien ansprechen, um ihnen anzubieten, dass sie das Land verlassen. Und das wird natürlich von den Kirchen in Syrien, also sie sehen das mit großer Sorge. Weil Syrien ist, die Christen waren da vor den Muslimen.
Stimmt,
ja. Syrien ist die sozusagen die Wiege des Christentums,
genau.
Und wir haben in Syrien, wir haben das Judentum gehabt, wir haben die Christen gehabt, wir haben die Muslime, also diese vielen verschiedenen Religionen sind eine nach den anderen dort in der Region entstanden und deswegen ist es also auch für viele Muslime sehr schmerzhaft, wenn die Christen das Land verlassen.
Wenn ich diese beiden Fragen mal zusammenfasse, Karin, was könnte denn passieren von Seiten der Zentralregierung, die ja mehr und mehr die Kontrolle über das Land, wenn ich das vernünftig lese, was du schreibst, zurückerlangt, was müsste und könnte jetzt passieren, um zur alten Stabilität dieses offensichtlich sehr schönen Landes zurückzukommen?
Ja, also es ist tatsächlich so, und ich habe das auch gesehen, ich finde aber die Bilder jetzt so schnell nicht, dass sowohl aus dem Libanon als auch aus Jordanien Leute zurückkommen. Also im Augenblick ist, selbst die BBC hat jetzt mal einen großen Bericht dazu gemacht, wie viele Tausende von Syrern aus Jordanien zurückkommen nach Syrien.
Das sind 300.000?
Das halte ich für unwahrscheinlich. Also als ich war da im Dezember, Anfang Dezember, im November war es, Mitte November. Und zu dem Zeitpunkt war die Grenze 2 Monate auf und sie hatten etwa 30.000 registriert, die aus Jordanien zurückgekommen sind. Aber das hat zugenommen. 300.000 kommt mir viel vor, aber ich weiß es nicht. Das Problem ist, also aus Libanon sind es 50.000. Das war auch eine Zahl aus November, eine offizielle Zahl. Diese Menschen brauchen natürlich Unterstützung. Und das ist auch etwas, was die UN und die internationalen Hilfsorganisationen, also UNO, Internationales Komitee vom Roten Kreuz, fordern. Sie sagen, die Menschen brauchen keine Hilfe mehr, also Nothilfe. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen Arbeit. Also sie brauchen keine Hilfe, sie brauchen Arbeit, damit sie sich wieder selber ernähren können. Wie kann das aussehen? Sie brauchen Ausbildungsplätze für die Jugendlichen. Sie brauchen vielleicht Mikrokredite.
Ersatzteile aus dem Westen.
Es muss zugelassen werden, dass wieder Geschäfte gemacht werden können. Das heißt, die Sanktionen sind absolut hinderlich. Ja, die müssen weg. Und es ist so, dass die Staaten, die jetzt Geld geben für die Flüchtlinge in den Lagern in Jordanien oder im Libanon, dass diese Staaten das Geld dafür geben sollen, dass man den Menschen hilft, in ihrer Heimat in Syrien wieder ein Dach über dem Kopf und Arbeit zu finden.
Na, ganz kurze Zwischenfrage. Sie kennen doch bei uns war in 10 Jahren Bürgerkrieg zerstört, war alles kaputt. Hat dann 10 Jahre wieder aufgebaut, alles war wieder aufgebaut. Heute auch noch. Ist das denn hier in Syrien möglich, dass die Staaten am Golf von Persien, die ihre Milliarden Millionen Geld haben, dass die nach Syrien, wie das damals in Beirut geschah, aber dann vor Saudi-Arabien natürlich mehr, dass die dort in Syrien helfen, dass dort alles wieder aufgebaut wird, so ähnlich wie in Beirut?
Also es ist so, dass etliche der Golfstaaten, die jetzt die letzten Jahre Krieg geführt haben oder den Krieg unterstützt haben gegen Syrien, ihre Botschaften in Damaskus wieder eröffnet haben. Allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait. Die haben ihre Botschaften wieder aufgemacht, weil sie sich am Wiederaufbau, was natürlich ein Riesengeschäft ist, ja, beteiligen wollen. Und deutsche oder europäische Unternehmen wollen das auch. Aber die Politik in Europa bremst sie aus. Ja. Insofern, also selbst die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt bedroht worden von den USA. Wenn sie Geschäfte in Syrien machen, wird man die Finanzsanktionen der USA gegen diese Geschäftsleute vom Golf in Gang setzen. Also es gibt eine ganz klare Ansage der USA, dass man das nicht unterstützt. Aber es gibt Länder, die wollen sich daran beteiligen. Und im Augenblick ist es so, wer am Wiederaufbau sich beteiligt, ist Russland, Iran, Indien, China. Ja, das ist natürlich das große Geld, das ist nicht. Also insofern, wenn Syrien jetzt wieder aufgenommen wird in die Arabische Liga, das kann jetzt im März geschehen, möglicherweise, dann werden auch die anderen arabischen Staaten ihre Botschaften wieder eröffnen. Und ich denke, das ist dann natürlich ein herber Verlust, eine Niederlage für die USA und für Europa. Und man muss im Hintergrund eben halt dieser Konflikte immer auch diese unterschiedlichen politischen Positionen mitnehmen.
Ich würde gerne die Präsidentin-Frage zurückstellen als letzte Frage. Und wir müssen so langsam auf die Uhr gucken. Ich möchte nicht, dass wir hier zerbröckeln. Das ist für mich unerträglich. Wir haben noch 12 Minuten, würde ich sagen. Hier vorne gibt es eine Frage, der hat noch nicht geredet. Ihr beiden. Bitte ganz, ganz kurz. Ganz kurz.
Also meine Frage geht in die Richtung, hat sich eigentlich seit Amtsantritt Trumps die US-amerikanische Politik in Syrien entscheidend verändert? Mein Eindruck war zunächst, Der will damit viel weniger Energie und Brutalität rein, als es vielleicht seine damalige Konkurrentin ums Amt gemacht hätte. Jetzt die letzte Ankündigung, USA wollen da vielleicht mehr oder weniger halbgar irgendwie raus, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also mich interessiert diese Einschätzung.
Okay, ich sammle die letzten Fragen. Bitte, Jungs.
Also ich habe eine Frage über ISIS. Wie ich verstanden habe, Sie hatten zum Anfang gesagt, dass ISIS ist genau wie Muslimische Brotherhoods oder
entstanden aus.
Ja, entstanden aus. Aber ich finde, also, wie ich weiß, dass das ISIS ist, was eigentlich was anderes ist, sind Salafisten und die islamische Brotherhood sind was anderes. Hat mir auch aufgefallen, dass die Rolle der Al-Basra-Partei in Irak, ISIS zu gründen, eigentlich. Und
Ich glaube, ich finde dieses Argument von ISIS sehr einfach, weil zum Beispiel es gibt auch die Rolle der syrischen Regierung. Nach dem Krieg im Irak, die irakische Regierung hat immer beschwert, dass Syrien, dass die syrische Regierung Terroristen nach Irak schickt. Und das liegt in den Terroristen, sind da geblieben und da in der CSU. Und sie haben auch mitgegründet. So, ich weiß, es war sehr vereinfacht, diese zusammen Bruderschaft zu begleichen mit ISIS.
Hat sie nicht gesagt.
Nee. Aber obwohl dann haben es war einfach sehr immer verknüpft und sehr einfach. Aber zum Beispiel die innerhalb Syrien, die ISIS hat gegen die muslimische Bruderschaft Troops gekämpft. Okay. Mehr als gegen das Assad. Das war sehr auch.
Unser Fall passiert.
Aber natürlich, I will ask one question. Yeah. I am in Syria, Arabic labor.
Teacher.
Yeah, Arabic teacher since 40 years in high school. I get here to Idlib, to Homs, to Deir ez-Zor. I study the student in high school in Deir ez-Zor in many city in Syria. I know the truth in Syria. No problem between Islamic and the Christ in Syria. No problem. But I ask why Iran came to Syria. I hope that the Baha'i explain to us why Iran came to Syria.
Ganz kurz.
Ich habe mitgekriegt, dass der IWF 370 Milliarden US-Dollar errechnet hat, die für den Wiederaufbau notwendig sind und dass die USA sich deshalb jetzt zurückziehen vorzeitig, um eben den Krieg zu verlängern, damit sozusagen die, und dann natürlich das Interesse an Waffen, damit von allen Seiten wieder sich die Leute bekämpfen. Und von daher frage ich mich, wie soll Frieden unter diesen Bedingungen entstehen, weil ja dann daran die Sanktionen auch gebunden sind.
Jetzt spricht die Präsidentin als letztes.
Nein, also das ist, wäre anmaßend. Ich kann natürlich nicht Präsidentin von Syrien sein. Also, Frau Merkel würde das auch nicht schaffen.
Was würden Sie tun?
Ja, ich würde vor allen Dingen, also da sage ich gleich was zu. Also die US-Politik ist im Augenblick, also Trump ist etwas unberechenbar. Und das sorgt dafür, dass die US-Administration, also wir haben im Moment, ein Kollege von mir hat gesagt, wir haben im Moment einen Bürgerkrieg in Washington. Also die Demokraten gegen die Republikaner und die Republikaner gegen andere Republikaner und so weiter, die haben ein Problem, die US-Administration, und das spiegelt sich natürlich in Syrien auch wieder. Also dieses Hin und Her mit US-Truppen abziehen oder sollen sie noch bleiben, das geht ja im Grunde, also Trump hat das ja schon in seinem Wahlkampf gesagt, weil seine Strategie ist, dass die Truppen nach Hause sollen, weil es aus innenpolitischen Gründen in den USA ein Riesenproblem ist, also diejenigen, die gekämpft haben für die Amerikaner,
die Veteranen,
genau. Die haben, viele von ihnen haben psychische Probleme, viele sind haben Beine oder Arme oder sonst was verloren und also teilweise nehmen sich bis zu 5 von ihnen am Tag das Leben, weil sie auch nicht mehr wieder eingegliedert werden können in die Ökonomie in den USA. Das ist ein riesiges innenpolitisches Problem. Und aus diesem Grunde hat er im Wahlkampf schon gesagt, also unsere Jungs und Mädchen oder Frauen sollen zurück aus Afghanistan und aus Syrien und nur da, wo es absolut notwendig ist, sollen eben halt US-Truppen sein. Und das setzt er um. Aber das Pentagon, das Außenministerium, hatten andere Pläne. Also wenn man sich anhört, was Rex Tillerson als Außenminister gesagt hat, was Pompeo sagt, sie wollen ja dort den Iran zurückdrängen, sie wollen Druck auf Damaskus ausüben, dass Assad entweder zurücktritt oder nachgibt gegenüber dem Westen. Also als Druckmittel sozusagen militärische Präsenz dort zu halten. Und Rex Tillerson hat ganz klar gesagt, wir haben ein Drittel des Landes und ein Drittel der Bevölkerung und die wichtigsten Rohstoffe unter unserer Kontrolle. Das hat der US-Außenminister gesagt, der jetzt nicht mehr zurückgetreten ist oder abgelöst wurde. Also das war was anderes als Trump wollte. Und ich glaube, das wird bei uns viel zu wenig gesehen, was es da für einen unglaublichen Konflikt in Washington gibt. Und das schwächt die US-amerikanische Außenpolitik. Deswegen ist Russland im Augenblick in der Region im Vorteil. Weil sie sind einig, sie haben immer von Anfang an mit allen geredet und sie haben ein regionales Bündnis geschmiedet zwischen Leuten, die da unterschiedliche Positionen hatten, Türkei, Iran und selbst mit den Golfstaaten haben sie immer geredet, Saudi-Arabien und Israel anschließend. Das heißt, also Russland ist der stärkste Akteur dort im Moment. Und insofern denke ich, was wir sehen, ist eben halt auch eine Verschiebung der internationalen Machtblöcke. Das ist erst am Anfang. Das wird uns noch viel Kopfschmerzen bereiten und noch viel mehr den Leuten in den Ländern, wo es sich abspielt.
Kannst du jetzt gerade in die Brücke schlagen zur Rolle des Iran in diesem Konflikt?
Ja, was macht der Iran in Syrien? Also einmal ist es so, dass der Iran natürlich mit Hisbollah verbunden ist und Hisbollah von Anfang an der Seite der syrischen Armee gekämpft hat. Also man muss auch sagen, dass die Hisbollah eine außerordentlich disziplinierte, kampferfahrene Gruppe ist. Und sie haben zum Beispiel, die Hisbollah hat Malula befreit, also ein christliches Dorf nördlich von Damaskus, war besetzt von der Freien Syrischen Armee und der Nusra-Front, und Hisbollah hat dort Malula wieder freigekämpft. Ne? Also, und sie sind danach wieder weggegangen. Also sie sind sie setzen sich nicht irgendwo rein, sondern sie kämpfen, sie sind sehr kampferfahren, und das hat den Iran hinzugebracht, der Milizen aus Afghanistan verpflichtet hat, dass sie eben halt auch an der Seite der syrischen Armee kämpfen. Die syrische Armee hat ein Drittel ihrer Soldaten verloren. Und dazu kommen noch, ich weiß nicht wie viele, Zehntausende, die das Land ja verlassen haben, also junge Männer, die eigentlich Kriegsdienst hätten leisten müssen. Es gibt einen alten Vertrag zwischen Damaskus und Teheran seit 1978, der eben halt bedeutet, dass man sich eben auch in solchen Situationen Beistand leistet.
Die Präsidentin, vielleicht können wir die Sache mit ISIS und IS hinterher hier vorne klären.
Ich möchte nur noch einen Punkt dazu sagen. Ja. Also ich habe gesagt, der Al-Qaida ist aus der Muslimbruderschaft entstanden. Ist nicht gleichgesetzt, aber der Gedanke des politischen Islam geht zurück auf die Muslimbruderschaft.
Nusayr Qutb als Philosoph, nicht Muslimbruderschaft.
Ja, aber er war doch von der Muslimbruderschaft.
Ja, ja, als
Vorgänger,
aber nicht als Theologie. Als Theologie ist er verantwortlich. Die ganze Muslimbruderschaft ist sehr gut.
Also es gibt da natürlich Unterschiede, es gibt
auch viele Strömungen. Ja,
es gibt verschiedene Strömungen im sunnitischen Islam, genauso wie bei den Schiiten auch und bei den Christen auch, das ist richtig. Zu dem Punkt, dass Syrien Al-Qaida oder islamistische Terroristen nach Irak geschickt hat, das ist richtig, insofern als diese Leute von Syrien dahin gegangen sind, das stimmt. Aber es waren keine Syrer oder nur wenige.
Ja, viele waren so.
Es waren
ich kenne viele Leute, die hingegangen sind. Ich war in Syrien damals.
Es gab einen Aufruf, gegen die US-Besatzung im Irak zu kämpfen und an der Seite der irakischen Armee 2003 eben halt eine Invasion der Amerikaner zu verhindern. Da gab es eine Stelle bei Bagdad, wo Freiwillige aus verschiedenen Ländern gekommen sind. Palästinenser waren darunter, Libyer waren darunter, Tunesier, also aus allen möglichen Ländern, die sich da getroffen haben. Und viele von ihnen sind, oder die meisten sind, über die Grenze aus Syrien gekommen, das ist richtig. Und die Amerikaner haben mit Syrien wiederholt, mit Damaskus verhandelt darüber, dass sie die Grenze für diese Leute schließen sollen. Und gedroht, wenn sie es nicht machen, dann ist Damaskus sozusagen im Visier der Amerikaner. Was nicht stimmt, und das ist etwas, was aber von der syrischen Opposition von Anfang an behauptet wird, ist, dass sozusagen die Baath-Partei ISIS mitgegründet hätte in Syrien. Es ist so, dass 2011 etliche von den Leuten, die später bei IS oder bei Jaish al-Islam oder bei Nusra oder bei den verschiedenen, es gab ja 1500 verschiedene Gruppierungen, die alle unter Waffen standen in Syrien, die waren in Damaskus oder in Tadmur im Gefängnis. Ne? Oder in Sednaya oder wo auch immer, es gibt ja genügend Gefängnisse in Syrien. Und was gelaufen ist, ist, es gab die Forderung an die syrische Regierung, die freizulassen. Also zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der Jaish al-Islam in Duma gegründet hat, ist auf diese Art und Weise freigekommen. Er war in Haft und es gab eben halt die Aufforderung an die syrische Regierung, diese Leute freizulassen. Er ist freigelassen worden mit der Maßgabe, dass er eben halt sich von diesen Protesten fernhält. Er hat das Gegenteil gemacht. Und dann kann man natürlich hinterher sagen, die syrische Regierung hat diese Leute aus dem Gefängnis freigelassen. Aber warum sie es gemacht haben, sagt man nicht. Es gibt immer...
Bitte? Von wem ging das denn aus?
Das ging aus von Saudi-Arabien in diesem Fall, weil er eben halt eng mit Saudi-Arabien verbunden ist. Der Vater war in Saudi-Arabien.
Karin, ich würde von dir gerne zum Abschluss wenige Sätze hören. Was muss jetzt passieren?
Ja. Also ich sehe das natürlich aus Sicht einer deutschen Journalistin und ich denke, was man unbedingt tun soll, ist erstens Sanktionen aufheben. Man muss politisch auch dafür eintreten, dass die Hilfe für Rückkehrer gewährleistet ist, unter Bedingungen, dass sie eben halt freiwillig zurückkehren, nicht, dass man sie abschiebt oder sonst was, sondern man muss es natürlich Leuten freistellen, dass sie zurückkehren, aber dass die Hilfe, die sie jetzt zum Beispiel in Flüchtlingslagern bekommen, dass sie diese Hilfe in ihrer Heimat bekommen. Die UNO will das und das IKRK will das, aber die Staaten, die diese Organisation ja finanzieren, mit Geld ausstatten, sagen, wenn wir das tun, unterstützen wir Assad. Aber die UNO-Organisationen sagen, nein, Assad ist sowieso da. Man unterstützt die Bevölkerung, dass sie eben halt wieder ein würdiges Leben führen können. Das finde ich sehr wichtig. Deutschland soll seine diplomatischen Beziehungen mit Damaskus wieder aufnehmen, die Botschaft in Damaskus wieder öffnen. Das ist nicht nur, das ist auch aus dem Grunde wichtig, weil wenn man mal sieht, was es bedeutet für Syrer, heute ein Visum zu beantragen, da muss man mal zur deutschen Botschaft nach Beirut fahren. Die müssen heute alle nach Beirut. Und für einen Syrer heute in den Libanon zu fahren, das ist also wirklich, das ist eine Tortur. Sie müssen Geld vorweisen, sie müssen eine Hotelübernachtung vorweisen, sie müssen eine Einladung vorweisen. Also es ist unglaublich schwierig für die Leute, das zu beantragen. Deswegen sollte die Botschaft in Damaskus geöffnet werden. Und das, denke ich, sind die wichtigsten Punkte. Hilfe beim Wiederaufbau, Aufhebung der Sanktionen und Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen.
Ich möchte meinen herzlichen Beifall.